Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Bolivien hat am Sonntag ein neues Parlament und einen Präsidenten gewählt. Dabei gab es einen Überraschungssieger, den konservativen Rodrigo Paz, der jetzt in die Stichwahl gehen wird. Was bedeutet diese Wahl für Bolivien? Das Land steckt ja gerade in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Linke, die lange regiert hat, liegt komplett am Boden. Darüber wollen wir sprechen in der heutigen Folge von Fernverbindung. Mein Name ist Leon Holly, ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und freue mich sehr, dass Katharina Wojcenko heute mit dabei ist, die für uns aus Südamerika berichtet. Hallo Katharina.
Servus Leon.
Katharina, du wohnst ja eigentlich in Kolumbien, bist jetzt zur Wahl aber für die Taz extra nach Bolivien gereist. Und zwar nach La Paz, was nicht die Hauptstadt ist, aber die Stadt, wo die Regierung sitzt. Wie hast du denn die Stimmung da vor Ort erlebt?
Also als ich angekommen bin, war ich erstmal sehr erstaunt, weil ich war ja schon mehrfach für die Taz in Bolivien und habe Bolivien immer so als sehr politisches Land erlebt und dass die Leute halt auch auf der Straße gerne über Politik reden und fachsimpeln. Und ich dachte mir erstmal so, es sind am Sonntag Wahlen? Man sieht ja gar nichts auf der Straße. Ich musste also echt mal die Wahlplakate suchen. Es war auch niemand da, der irgendwie Werbematerial verteilte oder so. Also das ging alles sehr, sehr spät los. Und ich habe die Leute eher so als apathisch erlebt, statt irgendwie so begeistert und vorfreudig, dass sie demnächst dann wählen dürfen.
Die Stimmung kam dann aber noch auf oder blieb das so?
Ja, das war ganz witzig. Ich habe für die Taz große Reportage geschrieben über die Vorwahlstimmung und so weiter. Und als wir gerade in der Korrekturrunde dafür waren, das war so Donnerstagvormittag meiner Zeit, dann bin ich nochmal hoch nach El Alto gefahren und habe gesehen, oh, über Nacht haben sie die Mauern gestrichen. Da steht auf einmal Werbung für die Regierungspartei Master, also wirklich bunt-blau alles angemalt. Die Plakate wurden aufgehängt und waren schon die ersten davon zerfetzt worden. Also das war alles sehr, sehr spät. Und das Erstaunliche ist auch, von dem, der jetzt in die Stichwahl geht als Favorit, habe ich überhaupt kein einziges Plakat gesehen. Überhaupt nichts in den ganzen Tagen, wo ich hier unterwegs war. Also jetzt ist der Wahlkampf komplett auf TikTok und in den sozialen Medien geführt.
Dann lass uns doch über den mal sprechen, den du da meinst. Das ist Rodrigo Paz. Der liegt jetzt nach der ersten Runde mit 32% der Stimmen vorne. Und das ist ein Ergebnis, mit dem selbst du, glaube ich, nicht gerechnet hast, oder? Wer ist denn dieser Paz eigentlich?
Also der Rodrigo Paz, den hatte ich auch nicht auf dem Schirm, weil der in den Umfragen, die zwar chronisch unzuverlässig sind, aber da war er unter ferner Liefen. Er hat sich so ganz langsam ein bisschen nach vorne gearbeitet, aber er war jetzt nicht unter denen, die ich so komplett auf dem Schirm hatte. Und wer ist dieser Mann? Das eine ist, er ist der Sohn von einem Ex-Präsidenten, der so Ende der 80er, Anfang der 90er regierte. Er selbst war Stadtrat, Bürgermeister von der Stadt Tarija, das liegt so im Süden Boliviens in der Grenzregion, und auch Abgeordneter und aktuell Senator für die Region Tarija. Und also das heißt, er hatte noch kein landesweites großes Amt, wo er irgendwie sich hervorgetan hätte. Ja, besonders bei der Wahl gezogen hat offenbar sein Vize, der Kapitän Lara, Edman Lara, das ist ein ehemaliger Polizist. Also der hat bei vielen hier in der Bevölkerung sich sozusagen einen Stein im Brett erarbeitet, weil er auf TikTok seit längerem die Korruption innerhalb der Polizei anprangert. Und den haben sie dann auch aus der Polizei rausgeschmissen. Das heißt, es ist so jemand, wo viele denken, oh, der setzt sich für die kleinen Leute ein, der ist gegen die Korrupten. Und der war halt irre prominent auf TikTok. Und den hat der Rodrigo Paz dann zu seinem Vizekandidaten gemacht, also als Vizepräsident. Und die zwei zusammen haben dann tatsächlich auf TikTok ihren Wahlkampf richtig groß gemacht.
Und also das klang jetzt gerade schon so ein bisschen durch. Kampf gegen Korruption scheint ein Thema gewesen zu sein. Was waren so die anderen Themen, die die beiden bespielt haben?
Also ein Thema, was alle bespielt haben hier, ist die Wirtschaftskrise. Die beiden sind anscheinend in die Lücke reingerutscht, die frustrierten Wähler der linken Partei hinterlassen haben. Also die haben sich dagegen gewehrt. Und jetzt sagte halt auch gerade der Kapitän Lara, dass die Stichwahl die letzte große Schlacht wird gegen die alte politische Kaste der Linken und der Rechten. Also gegen alle, die sich hier in den letzten Jahrzehnten breit gemacht haben, wollen sie sich wehren.
Auf die Wirtschaftskrise kommen wir gleich nochmal zu sprechen und auch auf das Versagen der Linken. Vielleicht können wir noch kurz über den Zweitplatzierten sprechen. Das ist Jorge Quiroga. Der wird jetzt im Oktober in der Stichwahl gegen PAS antreten. Was ist denn Quirogas Hintergrund?
Also der Jorge Tuto Quiroga ist ein ganz bekanntes Gesicht hier in der Politik. Der ist seit Jahrzehnten hier sozusagen die Opposition gegen die regierende MAS-Partei. Das ist ein Rechter, aber vom äußersten Rand des rechten Spektrums. Er war schon mal Präsident für ein Jahr und zwar sprang er da ein, als der ehemalige Diktator Hugo Banzer krank wurde und nicht mehr amtieren konnte. Und er war unter dem auch schon Vizepräsident und hatte auch sonst mehrere Ämter hier in der Regierung. Das ist ein sehr katholischer Mensch, der sich für neoliberale Politik einsetzt. Das heißt, es geht sehr viel um den Ausbau von Rohstoffen. Außerdem, also um ihn noch ein bisschen so, was heißt denn rechts hier, einzuordnen. Also er ist ein großer Fan von den Republikanern in den USA. Er ist auch ein langjähriger persönlicher Freund von Kolumbiens Ex-Präsident Alvaro Uribe. Das ist auch jemand aus dem eher rechtsextremen Spektrum. In der Anderson-Regierung passierten sehr viele Menschenrechtsverletzungen. Da aus dieser Ecke kommt der Mann. Und der ist aus einer alten politischen Elite, hat auch sehr viel Geld, in den USA studiert und ja.
Du hattest jetzt ja gerade die Wirtschaftskrise auch schon angesprochen. Was bedeutet das denn wirklich für die Menschen vor Ort? Also wie darf ich mir das Leben in Bolivien jetzt vorstellen vor der Wahl?
Also ich glaube, diese Apathie hatte auch damit zu tun, dass die Leute einfach immer weniger für Geld kaufen können. Also wir hatten zuletzt hier so eine Inflation von 25%, die größte Wirtschaftskrise seit 40 Jahren. Ja, was heißt denn das? Also es ist jetzt nicht so, dass die Supermärkte irgendwie leer wären, aber die Lebensmittel sind krass teuer, vor allem wenn man sich vorstellt, wie wenig die Leute hier verdienen. Es gibt jetzt auch spezielle Supermärkte, wo subventionierte Lebensmittel da sind, wo die Preise ein bisschen günstiger sind. Aber trotzdem, es haben mir auch einige Leute erzählt, dass sie seit längerem kein Fleisch mehr kaufen, weil es nicht mehr bezahlbar ist für sie. Ja, Wirtschaftskrise, was hat das noch damit zu tun? Also das Benzin und der Diesel werden in Bolivien staatlich subventioniert und sind aktuell sehr knapp. Das heißt, was hat das jetzt mit den einfachen Leuten zu tun? Zum einen fahren die Leute ja mit dem Bus und das Benzin da ist subventioniert und wenn dann das Benzin knapp ist, wird das schwierig. Und das andere ist, die Lebensmittel und alles, was ins Land kommt, werden ja mit Lastwagen transportiert. Das heißt, alles wird teurer, weil der Treibstoff knapp ist. Und das hat einen großen Einfluss auf das Leben der Leute. Und das andere ist, das sieht man jetzt nicht so offiziell, aber es gibt ja hier, das ganze Land ist jetzt auf einmal viel dollarisierter als vorher. Nicht so, dass man mit dem Dollar zum Beispiel im Alltag bezahlt, aber es gibt den offiziellen Dollarkurs, der liegt ungefähr bei 7 Bolivianos und den inoffiziellen, der ist doppelt so hoch. Alle wollen Dollars haben, weil das so die sichere Anlage fürs Geld ist, weil das eigene Geld an Wert verliert und die Inflation so groß ist. Bei meinen letzten Bolivien-Reisen habe ich noch ganz, ganz sorglos mit der Geldkarte bezahlt. Und jetzt bedeutet das, dass alles doppelt so teuer ist, weil es dann zum offiziellen Dollarkurs umgewechselt wird. Das hat natürlich auf die Folgen auf das Sparverhalten. Wenn die Leute irgendwie Geld übrig haben, versuchen sie irgendwie Dollar zu ergattern und das unter die Matratze zu legen. Weil auf der Bank wird es dann zu dem offiziellen Kurs umgewandelt und man verliert einfach das Geld. So sowas zum Beispiel.
Ja, das klingt auf jeden Fall schwierig für die Menschen vor Ort. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Rodrigo Paz vielleicht dann auch die Stichwahl gewinnen wird, wie will er denn die Politik verändern? Also was will er jetzt machen, um diese Wirtschaftskrise zu besiegen?
Also was ich bei Rodrigo Paz ganz spannend finde bei seinen Ansätzen ist, er hat so eine Linie, die geht Richtung Formalisieren. Also in Bolivien arbeiten ungefähr 80% der Menschen informell. Das heißt, die arbeiten ohne soziales Netz, die zahlen keine Sozialabgaben. Und er hat ein paar Ideen, wie man diese Leute ins System einbindet. Dann hat er auch noch geschaut zum Thema Zölle, ist bei ihm ganz wichtig. Also er kommt ja aus der Grenzregion Tarija, wo halt ganz viel geschmuggelt wird auch, zum Beispiel Autos über die Grenze. Bolivien hat kein Meer, das heißt, es ist relativ zentral auf dem Kontinent. Das heißt, über mehrere Länder werden Sachen importiert und das Land importiert ganz viel. Das heißt, Zölle sind ein Riesenthema, die auf die Preise beeinflussen. Das heißt, er hat gesagt, er würde gerne die Zölle abschaffen und zum Beispiel auch die illegal importierten Autos legalisieren. Ich sage das jetzt mal so, weil das fand ich ganz erstaunlich, als ich jetzt hier so mal seine TikTok-Videos gesehen habe. Ein Großteil der importierten Autos, die hier rumeinander fahren, sind halt irgendwie illegal über die Grenze geschmuggelt worden, weil wenn man das nicht legal zahlt, muss man irgendwie 10 Jahre sparen, um sich ein Auto leisten zu können. Und er hat gesagt, wir versuchen das dann, dass wir das so umstellen, dass die Autos dann legalisiert werden, dass ihr nicht mehr von der Polizei angehalten werdet und Angst haben müsst und solche Dinge. Und er hat auch gesagt, also die anderen Kandidaten haben halt im Wahlkampf vor allem betont, dass sie weiter Rohstoffe exportieren wollen, sich auch an das Lithium ranmachen wollen. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass Lithium noch nicht, lieber nicht. Was er möchte, ist zum Beispiel weiter den Goldabbau zu fördern. Allerdings gibt es da sehr viele kleine Kooperativen. Aktuell gibt es auch keine Steuer auf diesen Goldexport. Und er will auch versuchen, diese Kooperativen, dieses Goldabbauen zu legalisieren, zu formalisieren und da weitere Einnahmen zu haben. Und was bei ihm auch noch spannend ist, das ist, glaube ich, auch bei ihm als einzigen Kandidaten, er spricht in Sachen Energie und Rohstoffe davon, dass er auch die erneuerbaren Energien fördern will. Und ansonsten, muss man sagen, dass der Wahlkampf und die Wahlprogramme hier leider etwas schwammig sind. Also so manche Dinge werden sich, glaube ich, auch jetzt erst im Weg zur zweiten Runde weiter klären, programmatisch.
Lass uns noch mal kurz auf die Berichterstattung vor Ort zu sprechen kommen. Wenn du jetzt durch die Straßen gelaufen bist in La Paz, haben die Menschen dir auch offen gesagt, wen sie wählen wollen, oder haben die da eher gemauert, wenn du versucht hast, mit ihnen zu sprechen?
Also Bolivianer, Bolivianerinnen sind im Vergleich zu zum Beispiel Kolumbianer und Kolumbianerinnen eher so ruhig und etwas verschlossen. Und wenn man sie dann beiseite nimmt, dann sagen die dann schon ungefähr, was sie wählen wollen, glaube ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie damit so offen hausieren gehen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben ja schon gesagt, wen sie wählen würden. Aber ich bin nicht auf Leute getroffen, die Rodrigo Paz wählen wollten. Da war ich anscheinend in der falschen Ecke unterwegs oder ja, für die Berichterstattung. Aber es stimmt tatsächlich, also dieses voto secreto, also das geheime, die geheime Wahl hier, das ist schon so ein Phänomen. Da haben nämlich die Leute auch gewarnt. Also es hieß ja vorher, dass 30% hier unentschlossen sind. Und das andere ist, dass die Meinungsumfragen auch sehr unzuverlässig sind, weil zum einen kommen die alle von 3 Instituten, die alle aus dem Tiefland sind, aus der größten Stadt Santa Cruz. Das heißt, und die erreichen nie die Landbevölkerung. Also da wird nie nachgefragt. Und dann ist es auch noch so, dass viele Bolivianer und Bolivianerinnen nicht über ihre politische Wählabsicht sprechen wollen. Und das andere ist, das ist auch noch verzerrt, weil es hier in Bolivien eine, ich sag mal, Tradition gibt, dass zum Beispiel Arbeitgeber, Ministerien, Institutionen ihren Angestellten sagen, für wen die wählen sollen. Und dann noch verlangen, dass man zum Beispiel Foto von dem Kreuzchen, das man gemacht hat, irgendwo hochlädt, um zu beweisen, wie man gewählt hat. Wenn man sich anschaut, dass die Regierungspartei MAS sehr viele Leute theoretisch hätte und nach meinen Recherchen auch einige Ministerien die Anweisung rausgaben, Leute, ihr wisst, wo ihr euer Kreuzchen machen müsst, schickt uns dann bitte ein Foto davon. Und wie das Ergebnis jetzt aussieht, kann ich nur sagen, dass mit dem Fotosekret dort funktioniert. Die Leute haben vielleicht A gesagt, aber letztendlich B gemacht. Und deswegen kam dann auch diese große Überraschung zustande.
Okay, also da klang jetzt auch gerade schon durch, dass die Regierungspartei MAS, dass sie vielleicht auch ein bisschen schwieriges Verhältnis zu Wahlen und zu Wahlfreiheit haben. Und diese Partei stellt ja aktuell auch noch den Präsidenten, ist aber komplett zersplittert gerade. Vielleicht kannst du ja da nochmal so ein bisschen sagen, was die Hintergründe sind. Also wieso ist die Linke gerade so am Boden?
Also letztendlich steckt dahinter ein Machtkampf zwischen dem amtierenden Präsidenten Luis Arce und dem Ex-Präsidenten Evo Morales. Luis Arce war ja mal der Finanzminister von Evo Morales und Evo Morales hat ihn dann damals auch 2020 unterstützt, dass er bitte die Kandidatur übernimmt. 2019 gab es hier in Bolivien ja große Unruhen und Evo Morales war zurückgetreten, musste auch zeitweise ins Exil und deswegen war es sehr schwierig, dass Evo Morales selbst nochmal antritt. Dem war ja auch die Kandidatur verboten worden, genauso wie Heuer übrigens. Und damals war es so, dass die zwei noch ein Herz und eine Seele waren, würde ich jetzt mal sagen, und haben sich unterstützt. Aber das mit dieser Männerfreundschaft war es dann relativ schnell vorbei, weil Evo Morales einfach auch jemand ist, der keine, ich sag mal, weiteren Götter neben sich duldet. Sie sind politisch auch nicht ganz auf einer Linie. Und das hatte dann die Folge, dass Evo Morales den amtierenden Präsidenten angegriffen hat. Die MAS-Fraktion im Parlament ist intern auseinandergebrochen und ist zerfallen in Anhängerinnen von Evo Morales und dem Präsidenten Luis Arce. und haben sich untereinander bekriegt. Und was bei dieser Wahl jetzt auch noch wunderbar war, Evo Morales hatte mal so einen Zögling, so einen, wo man gedacht hat, oh, der könnte jetzt der nächste Kandidat für die MAS-Partei werden. Der heißt Andronico Rodriguez, ist so ein Mitte 30 ist der alt. Der hieß dann so, oh, der erneuert die Partei. Und ja, selbst mit dem hat Evo Morales dann gebrochen und die MAS-Partei hat mit dem auch gebrochen, dass er dann auf einem ganz anderen Ticket jetzt für die Wahl angetreten ist. Das heißt, wir hatten dann so die offizielle Option von der MAS-Partei bei der Wahl. Wir hatten Evo Morales, der zwar nicht antreten durfte, aber gesagt hat, wenn er für mich stimmt, wählt bitte ungültig. Und den dritten hier im Bunde, den Andronico Rodriguez, der mal MAS war, aber dann halt auch auf einer anderen Gruppierung dann, für eine andere Gruppierung antrat. Und das alles gegeneinander. Und es war sehr, sehr schwierig für die ehemaligen Linkswähler.
Und diese Wirtschaftskrise im Land, es gibt ja jetzt auch viele in Bolivien, die das quasi auch der MAS und ihrer vermeintlichen Misswirtschaft anlasten. Wie siehst du das? Hat die MAS da auch eine Rolle gespielt, das Land so in Grund und Boden zu wirtschaften? Oder ist das eher ein rechter Talking Point, dem man nicht folgen muss?
Also ich sehe das auch so. Also zum einen muss man sagen, wenn eine Partei 20 Jahre die Politik dominierte und teils mit 2/3 Mehrheit durchregieren konnte, dann und also die Chance hatte, die Wirtschaftspolitik zu beeinflussen, dann ist es klar, dass man ihren Teil dieser Schuld zuweisen muss dafür. Das Paradebeispiel hier ist die Sache mit dem Gas. Unter Evo Morales in den ersten Jahren wurden ganz tolle Sozialprogramme aufgelegt und die Armut wurde verringert. Bolivien, das ja immer noch eins der ärmsten Länder ist, hat die Zahl der Armen verringert. Und das alles wurde bezahlt mit den Einnahmen aus dem Gas. Die Gasvorkommen wurden allerdings gefunden und erschlossen von der Vorgängerregierung. Das dauert ungefähr so 15 Jahre, bis man aus so einem Gasvorkommen dann wirklich Profit schlagen kann. Und was man der Partei vorwirft zum Beispiel, ist, dass die nicht weiter nach Vorkommen gesucht hat. Jetzt ist es so, das Gas ist fast alle. Es sind keine neuen Vorkommen gefunden worden oder erschlossen worden. Und die Partei hat dann halt einfach aus den Devisenvorräten versucht, ihre Programme und vor allem die Benzin- und Dieselsubventionen weiter zu bezahlen. Und so ist alles in Misslage gerutscht. Und das andere ist es halt, das Geld, was sie damals aus diesen guten Jahren hatte, wurde dann nicht irgendwie nachhaltig investiert. Das war alles so, also es fehlt, dass irgendwie, es wurde kein wirkliches Sozialsystem hier aufgebaut, was nachhaltig ist und was halt auch die Leute in eine anständige Beschäftigung bringt. Wenn jetzt 80% immer noch informell arbeiten nach 20 Jahren, das sagt für mich sehr, sehr viel. Und das andere, neben dieser verhagelten Wirtschaftspolitik, ist der Faktor Korruption und Misswirtschaft und wirklich aktiv. Also irgendwelche Staatsfirmen, die gebaut wurden, in Gegenden zum Beispiel, wie ich gehört, von einer Zuckerfabrik, die irgendwo gebaut wurde, wo überhaupt kein Zuckerrohr wächst, wo dann jemand eingesetzt wurde, der keine Ahnung vom Unternehmerischen hat, aber das richtige Parteibuch, wo dann eine Firma entsteht, wo man ganz viele Zuschüsse reinbuttern muss, damit die irgendwie nicht völlig pleite geht. Leute auf Posten gehievt wurden, die keine Ahnung haben, Geld abgezweigt wurde. Und also es ist viel in Korruption und Misswirtschaft dann auch noch verschwunden. Und ja, also dadurch, dass diese Partei so dominierend war, kann man auch sagen, ja, es ist die Schuld der Partei. Und was noch natürlich oben dran kam, ist, der Gaspreis ist international auch noch gesunken.
Ja, das ist jetzt natürlich, glaube ich, auch für eine südamerikanische Linke, die ihren Sozialismus quasi aus den Gaseinnahmen finanziert, ist natürlich ein Projekt, was auf jeden Fall schwierig ist. Und gerade wenn es halt der erste indigene Präsident des Landes ist, der das voranbringt. Und ich meine, Morales war ja wirklich diese Leuchtfigur im Land und auch bei der globalen Linken teilweise. Hatte jetzt ja in den letzten Jahren aber auch einen ganz schönen Absturz. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen über den Absturz von Morales.
Aus meiner Sicht hat sich Morales einfach in die Macht verliebt und will einfach nicht mehr loslassen. Sieht man da, dass es irgendwie keine Nachwuchspolitik in der Partei gab. Es ist niemand nachgekommen und der Einzige, der irgendwie so ein bisschen als Nachfolger galt, dieser junge Andronico Rodriguez, den hat er ja am Ende auch abgesägt. Das ist ein Problem. Er hat dieses wir gegen euch, ich gegen euch, dieses Feindbild in der Gesellschaft gepflegt. Und der spielt einfach immer noch mit in der bolivianischen Politik. Der hockt jetzt in Chapare, da ist seine Hochburg. Der Evo Morales ist ja eigentlich mal ein Anführer der Coca-Bauern gewesen, die sehr stark sind im Chapare. Und das ist seine Basis, da hat er sich zurückgezogen. Er wird gesucht per Haftbefehl, weil die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, dass er sich an Minderjährigen sexuell vergriffen hat. Da hat er sich da
verschanzt im Dschungel, bewacht von seinen treuen Anhängern und steuert allerdings immer noch die Politik mit, im Sinne von, egal was er sagt, es ist hier Nachricht. Er hat Zugriff auf Radiosender, die da sind im Chapare. Und er ist sehr aktiv auf X, also auf dem Nachrichtendienst X. Und hat auch angedroht, dass jetzt Leute auf die Straße gehen, wenn eine rechte Regierung kommt. Was bei der Mas-Partei auch spannend ist, ist, man dachte ja so im Ausland, ach so, oh, indigener Führer, links. Wahrscheinlich sind die dann so für die Umwelt und für indigene Rechte. Also das war schon lange nicht mehr so. Also Evo Morales und so weiter, die haben ja komplett einen auf Export von Rohstoffen und auf Extraktivismus ausgerichtetes Programm gefahren. Das heißt, sie haben die Bodenschätze ausgebeutet und auch noch auf Agrarbusiness gesetzt. Das heißt, auf Monokulturen, auf die Ausweitung der Agrargrenze, dass noch mehr abgerissen wird. Und was auch noch im Ausland vielleicht nicht so ganz angekommen ist, Evo Morales und die Mas-Partei sind vor allem, repräsentieren vor allem die Hochlandindigenen, also die Aymara, die hier so auf der Hochebene um La Paz da sozusagen leben. Und es gibt ja viele Indigene in diesem Land. Und viele von denen sind zum Beispiel auch in der Tiefebene, so um Santa Cruz, das ist die größte Stadt im Land. Und die, gegen die, also für die hat er schon lange keine Politik gemacht und die Partei auch nicht. Und es ist ja auch so, dass sie zum Beispiel dann versucht haben, Straßen durch indigene Schutzgebiete zu bauen, Lithiumabbau, der ja auch von der Mas-Regierung angestrebt wurde, findet in Gebieten statt, wo Menschen leben, also Indigene leben, wo ländliche Bevölkerung ist. Das war dann letztendlich kein Problem, dass die da protestiert haben dagegen. Also es war, also da, von diesem Indigenen ist aus meiner Sicht sehr viel Symbolisches geblieben. Also zum Beispiel, dass die Ripala-Fahne auf einmal prominenter wurde, dass indigene Frauen, die halt ihre dicken bunten Röcke tragen und ihre Trachten da, dass die jetzt auch in öffentlichen Ämtern sein konnten und die weitertragen. Das, also für das Selbstbewusstsein eines bestimmten Teils der Bevölkerung ist sehr viel passiert in dieser Regierung, aber faktisch hätte da deutlich mehr passieren können.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, die Stichwahl ist im Oktober. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Wie wahrscheinlich glaubst du denn, ist es, dass Paz jetzt die Stichwahl auch gewinnen wird?
Wir haben zum ersten Mal in Bolivien eine Stichwahl. Das gab es vorher nicht. So. Und ich habe mich ja mit meiner Prognose für die erste Runde schon so in die Nesseln gesetzt. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich ist, dass Rodrigo Paz gewinnt. Und zwar, weil er wirklich volle Kanne darauf setzt, dass alle Frustrierten, die genug haben von den alten Eliten oder von diesen alteingesessenen Parteimenschen, also egal ob rechts oder links, das ist das Spannende, also die, dass die für ihn stimmen. Und ich glaube, davon gibt es sehr viel in diesem Land.
Okay, dann warten wir mal ab, ob es so kommt oder ob wir in den nächsten Wochen noch ein paar mehr Überraschungen aus Bolivien erleben werden. Das war's dann aber erstmal für heute. Danke, Katharina, dass du dabei warst. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wollt, dass wir unsere Inhalte auch in Zukunft für alle kostenlos zur Verfügung stellen können, dann unterstützt die Taz doch über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben mit Lob oder Kritik an fernverbindung@taz.de. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch bedanken bei Janzeit Itzspiner für die Redaktion und bei Daniel Fromm für die Produktion. Nächste Woche hört ihr dann hier wieder meinen Kollegen Fabian Schröer. Bis dahin.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.